Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, schauen Sie sich doch mal um. Schauen Sie doch mal zu Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin. Kennen Sie den oder kennen Sie die? Vielleicht kennen Sie die sogar sehr gut oder den. Und wie ist dieser Mensch? Was zeichnet ihn aus? Hat er eine große Nase oder eine kleine Nase? Was hat er für eine Frisur? Und wie ist er charakterlich, falls Sie sich schon ein bisschen besser kennen? Wie sind die Menschen, die neben Ihnen sitzen? Ich schätze mal, dass derjenige, neben den Sie sich gesetzt haben, dass der Ihnen sympathisch ist. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Meistens setzt man sich neben jemand, den man ganz gut leiden kann, den man vielleicht schon ein bisschen kennt. Und jetzt stellen Sie sich vor, da würde jemand anders sitzen. Jemand, der Ihnen nicht sympathisch ist. Jemand, der vielleicht einen anderen Fußballverein liebt als Sie. Ja, also bei mir zum Beispiel als Bayern-Fan. Ich habe letztens jemand kennengelernt und mich mit dem unterhalten. Ein Mann so in meinem Alter, und der sagte dann, wir haben uns total gut verstanden, und dann sagte er, jetzt die Preisfrage, zu welchem Verein gehörst du? Und ich wusste schon, jetzt wird's gefährlich. Wir haben uns trotzdem gut verstanden. Aber es gibt ja auch Menschen, die uns wirklich unsympathisch sind, neben diesem spaßigen Beispiel. Menschen, die wir vielleicht als arrogant empfinden. Jemand, der so ein typischer Schlipsträger, wo wir sagen, oh nee, also der muss mir jetzt hier nicht herkommen. Oder für den anderen ist das vielleicht der Punk vom Rossmarkt, der da sitzt, zerschlissene Hosen, aufgestellte Frisur. Oder vielleicht jemand von einem ganz anderen sozialen Stand. Ich weiß nicht, welche Menschen Ihnen nicht so sympathisch sind. Vielleicht auch jemand, mit dem Sie schon eine lange Geschichte haben. Des Streits, des Missverständnisses. Unsympathische Menschen, die gab es schon immer. Genauso wie sympathische. Und es gab schon immer so Konflikte zwischen religiösen, politischen Gruppierungen, sozialen Gruppen. Und da gab es in der Zeit, in der die biblischen Geschichten spielen, die Samariter. Juden und Samariter, die konnten sich nicht ausstehen zu der Zeit. Eigentlich glaubten sie an denselben Gott. Doch die Samariter haben irgendwann angefangen, auf einem anderen Berg anzubeten als die Juden. Und das hat zu einer ganz großen Trennung geführt. Außerdem gab es eine Zeit, da ist das Nordreich entstanden in Israel im 8. Jahrhundert vor Christus. Und da war es so, dass sich die Juden dort mit ausländischen Leuten vermischt haben. Und das war für das Judentum was ganz Schlimmes. So ist also über Jahrhunderte hinweg ein großer Konflikt entstanden. Und wenn Jesus einen Samariter zum Vorbild erklärt, dann ist es die größte Provokation, die man sich vorstellen kann. Noch größer als der BVB und FC Bayern-Fan. Ich möchte euch den Text für heute vorlesen, aus Lukas 10, Vers 25. Der barmherzige Samariter ist es überschrieben. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Das gleiche auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihm auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Lass uns einen Moment still sein und hören, was Gott uns jetzt zu sagen hat. Herr, wir vertrauen darauf, dass du zu uns sprichst. Durch unsere Gedanken, durch die Worte. Sprich du uns an. Amen. Ich möchte die Predigt gern an 3 Personen und 3 Wörtern durchgehen. Das erste ist der Schriftgelehrte und das Wort sich rechtfertigen. Rechtfertigen, das ist etwas, was er gut kann. Die Schriftgelehrten, die haben so einen ganz schlechten Ruf in der Bibel. Das sind immer die Gegenspieler von Jesus. Die Menschen, die ihm immer irgendwie eins reinwürgen wollen. Im Markus-Evangelium fassen sie ganz am Anfang schon den Todesbeschluss von Jesus. Die Schriftgelehrten, die sind irgendwie mit Jesus nie grün geworden. Aber ich finde es fast ein bisschen unfair, dass diese Schriftgelehrten immer so schlecht wegkommen. Denn das waren ja Theologen, ja, das waren interessierte Leute. Die wollten was wissen, die kannten sich aus in der Schrift. Vielleicht könnte man auch übertragen, sie sind nicht nur Theologen, sondern das wären heute die Leute aus dem Kirchenvorstand oder die Gruppenleiter. Vielleicht wären das solche Leute heute. Und deswegen finde ich das ein bisschen unfair, dass die Schriftgelehrten hier immer so schlecht wegkommen. Doch der Schriftgelehrte, Lukas sagt, er möchte Jesus versuchen, aber ich glaube, er hat auch noch eine andere Intention. Er möchte auch etwas wissen. Er möchte wissen, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Ich glaube, dass da nicht nur dieses Versuchen drin ist, da steckt noch mehr drin. Und Jesus, typisch Jesus, antwortet nicht mit der richtigen Antwort, sondern macht es ganz pädagogisch. Und antwortet mit einer Gegenfrage. Du kennst dich doch aus. Sag du es mir. Und dann kommt eine Antwort, die hat sich gewaschen. Der hat wirklich gelernt. Der kannte sich wirklich aus. Er zitiert das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis der Juden. Und zwar wie? Also er erweitert es sogar noch. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das meint nicht das Zentrum der Gefühle, sondern das Zentrum der Entscheidungen, von ganzer Seele, mit jedem Atemzug, von allen Kräften, also mit dem, was du tust, und von ganzem Gemüt, das meint den Verstand und das Gefühl. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man das nachschaut, wo der Text raus ist, da fehlt dieser letzte Satz sogar, also der erweitert es sogar noch. Der kannte sich wirklich aus. Der hat die Theorie drauf, er weiß alles. Wir sind doch auch die Leute, die hier die Theorie drauf haben. Wir sind doch die, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die uns auskennen. Er hat die Theorie drauf. Und Jesus weiß das. Er sagt, richtig, du weißt, wie es aussieht, tu das, so wirst du leben. Und dann merkt der Schriftgelehrte, die Praxis, die habe ich nicht drauf. Ich weiß, wie es geht, aber ich setze es irgendwie noch nicht um. Und er möchte den Druck rausnehmen und sich rechtfertigen, und sagt, aber Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wie sieht es mit unserer Praxis aus? Haben wir auch ganz viel verstanden im Glauben, ganz vieles kapiert und wissen eigentlich, wie das geht und tun uns mit der Umsetzung schwer? Ich kann nur für mich sprechen. Bei mir ist es so. Ich weiß ganz vieles und sage, ja klar, ich weiß, wie ich das machen soll, dass ich meinem Nächsten helfen soll, dass ich da sein soll, dass ich mich einsetzen soll. Aber ganz ehrlich, oft handle ich nicht danach. Warum ist das so? Warum schaffen wir das manchmal nicht? Oder warum schaffen wir es auch oft nicht? Ich glaube, das liegt einmal daran, dass wir in einer Zeit leben, wo eine ganz starke Überforderung auch da ist. Vor allem, was dieses anderen Menschen, für andere Menschen da zu sein, da ist. Weil wir so zugedröhnt werden von den Medien, von allen Dingen, die uns so beschäftigen, dass man einfach überfordert ist. Ich erlebe viele Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach überfordert. Und andere, die haben einfach mit sich selbst genug zu tun. Mit der Arbeit, vielleicht wenn ein Haus gebaut wird, Kinder sind da oder man muss Menschen pflegen, die älter sind. Oder man wird selbst älter, da hat man doch mit sich selbst genug zu tun. Und wieder andere, die haben einfach ein schlechtes Gewissen, die fühlen sich wie gelähmt. Wie gehen wir denn jetzt mit diesem Anspruch um hier von Jesus? Diese Geschichte, die ist uns ja so vertraut. Und doch steckt da ein ganz tiefer Anspruch drin. Tu das. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einmal diesen Text nicht isoliert sehen. Dass wir nicht sagen, ja, das steht ja jetzt und das war's. Sondern dass wir ihn in den Gesamtkontext der Bibel stellen. Und wenn ich ins Gesamte schaue, dann würde ich immer sagen, Jesus ist der barmherzige Samariter als erstes. Wir haben es in der Epistel gehört, Gott ist die Liebe. Von dem geht alles aus. Und wer sich von Gott geliebt weiß, der weiß auch, dass er uns nicht überfordert. Dass er auch nicht sagt, wir müssen allen helfen. Sondern dass er sagt, hier, hilf einem. Und doch, er will sich selbst rechtfertigen, der Schriftgelehrte. Gottes Liebe und die Liebe zum anderen Menschen, haben wir auch in der Epistel gehört, die Bruderliebe, die gehören immer zusammen. Wie können wir jetzt danach leben? Der Schriftgelehrte, wir müssen uns nicht selbst rechtfertigen. Er muss sich eigentlich nicht rechtfertigen. Er hat es ja schon verstanden und ihm fehlt vielleicht noch diese Beziehung zu Jesus, aber die haben viele von uns. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Mögen Sie eigentlich das Wort jammern? Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn Menschen jammern. Wenn Leute nur so, oh, und das ist so schwer und oh, das kann ich nicht. Und wenn ich das mache, wenn ich jammer, zu meiner Frau zum Beispiel, dann nimmt sie mich da immer nicht ganz so ernst, zum Glück. Ich sage, ach, die Welt hat sich gegen mich verschworen und alles ist so schwierig. Dann sagt sie, ja wirklich, du Armer, es ist wirklich ganz schlimm. Und dann muss ich schmunzeln, Humor ist ja auch eine ganz wichtige Sache im Glauben. Dann muss ich schmunzeln und merke, ja, so schlimm ist es gerade nicht. Und das ist mein zweites Wort, das Wort jammern. Jammern und der Samariter. Lukas baut hier einen schönen Gegensatz auf. Einmal die Amtspersonen, den Priester und den Leviten. Der Priester hatte wahrscheinlich sein Gewand an und der Levit auch etwas zur Kennzeichnung. Das waren die Richter, die Menschen, die über das Gesetz gesprochen haben. Also so richtige Amtsträger. Die laufen da entlang und sehen, da liegt einer. Und was machen sie? Sie gehen vorüber. Im griechischen Text ist es noch drastischer ausgedrückt. Sie wechseln die Straßenseite. Knallhart. Sie gehen einfach auf die andere Seite rüber. Bloß nichts damit zu tun haben. Keine Zeit, keine Lust. Wollen irgendwie nicht, was auch immer ihre Beweggründe sind. Vielleicht hatten sie auch Angst. Die Straße war sehr einsam da nach Jericho. Was auch immer ihre Beweggründe sind, sie gehen vorüber. Und auf der anderen Seite der Samariter, ich habe es ja vorhin beschrieben, dieses Urbild von Gegenspieler, dieser ganz unsympathische Mensch für die Juden, er geht und sieht ihn, er sah ihn und es jammert ihn. Und dieses Wort jammern, das ist für uns vielleicht klingt nicht ganz so schön, aber da steckt ein griechisches Wort dahinter, das meint, dass sich seine Eingeweide verkrampfen. Ja? Sein Innerstes, das verkrampft sich. Er spürt einen körperlichen und seelischen Schmerz. Der spürt richtig was. Er hat richtig tiefes Mitleid. Nicht so ein, ach du armer Mitleid, sondern wirklich tiefes Mitleid. Und weil er das hat, kann er nicht anders. Er muss das Risiko eingehen, selbst überfallen zu werden. Er muss ihm helfen. Er will sein Geld für ihn geben. 2 Tageslöhne gibt er dem Wirt. Das ist gar nicht so wenig. Und er kümmert sich um die Vorsorge. Und ich glaube, weil er dieses Mitleid hat, dass sich die Eingeweide verkrampfen, dass er merkt, Mensch, ich möchte dem helfen. Mit wem leidest du mit? Wen hat Gott dir aufs Herz gelegt, könnte man fromm formulieren? Wer ist der Mensch, wo du sagst, da merke ich, wenn ich den sehe, dem möchte ich helfen, für den möchte ich da sein. Und das ist dann nie eine Einbahnstraße, da kommt dann oft auch was zurück. Vielleicht ist es ein Mensch, der hierher geflohen ist. Es kann aber auch jemand sein, der krank ist oder arm. Oder jemand, der soziale Schwierigkeiten hat. Kinder, andere Menschen, ältere Menschen. Wer ist es bei dir? Für wen empfindest du Mitleid und sagst, eigentlich möchte ich helfen? Wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich so richtig niemand, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht selbst verurteilen. Vielleicht braucht man auch nur ein bisschen länger Zeit, um drüber nachzudenken. Und dann die andere Frage wäre, warum sind wir vielleicht auch abgestumpft? Wenn man zu viele Eindrücke die ganze Zeit von außen bekommt, was ist der Grund dafür? Ich möchte euch ermutigen, euch zu Hause mal Zeit zu nehmen und zu gucken, wer ist das eigentlich? Für wen empfinde ich das? Wem möchte ich gerne helfen und tue es noch nicht? Ich möchte euch einladen, das wahrzunehmen, was ist da bei uns? Und uns Zeit zu nehmen auch für andere Menschen. In meinem Alltag ist es so, dass ich ganz oft einfach weiterlaufe. Dass ich Menschen sehe und sie gar nicht wahrnehme, sondern weiterlaufe. Nehmen wir uns doch jetzt mal nächste Woche Zeit, um Menschen wirklich zu sehen und wahrzunehmen und ihnen zu begegnen. Und Gott vielleicht auch zu fragen, wen gibst du mir jetzt aufs Herz? Wir können nämlich nicht allen helfen. Müssen wir auch gar nicht. Wir können einem helfen. Und ich glaube, dass Gott uns auch dieses Gespür dafür schenkt. Wir haben ja jetzt Pfingsten gefeiert, der Heilige Geist, wie wirkt er eigentlich? Ich glaube auch, dass er so wirkt, dass er uns die Intuition gibt, wem legst du mir jetzt aufs Herz? Bei wem empfinden Sie das, dieses Jammern, dieses Mitleid? Und dann tun Sie doch danach. Kennen Sie diese Man-müsste-mal-Sätze? Man müsste mal abnehmen. Man müsste mal wieder mehr Sport machen. Man müsste mal den oder jenen anrufen. Bei mir ist es so, man müsste mal wieder die Fenster putzen. Ich habe Griechisch gelernt, man müsste mal wieder Vokabeln wiederholen. All diese Man-müsste-Sätze, da wissen wir eigentlich schon, das wird nichts. Wenn man sich sowas sagt, in dem Kirchenvorstand oder in einem Gremium ist es auch immer sehr schön, es müsste mal jemand dies oder jenes machen. Da weiß man schon, das wird nichts. Doch Jesus, das ist der dritte Gedanke, Jesus, der sagt nicht, man müsste mal, sondern er sagt, tu es. Gleich zweimal ist er sehr klar. Einmal sagt er, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Und ganz am Ende des Gleichnisses, wo er ihn gefragt hat, wer ist jetzt der, der sich gut verhalten hat? Und die Antwort richtig ist, da sagt er, so geh hin und tu das Gleiche. Er sagt, tu es, dann wirst du leben. Tu es, dann handelst du richtig. Und ich glaube, dieser Auftrag an den Schriftgelehrten ist auch ein Auftrag für uns, die wir schon lange dabei sind, die wir vieles verstanden haben, wo wir sagen, ja, klar, ich weiß, wie das läuft mit dem Glauben. Tu es. Jesus hat sehr klar gelebt. Er hat Menschen geheilt, er hat ihnen geholfen und gleichzeitig hat er auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und nicht nur gekuschelt, sondern er hat auch aufgezeigt, wo sind die Schwierigkeiten, um den Menschen Gottes Liebe zu zeigen. Und er hat es konsequent bis zum Tod am Kreuz durchgezogen. Tu es, handle so, sagt Jesus uns heute. Er ist sehr klar, nur ich würde ihn gerne fragen, Jesus, mir ist das nicht so klar. Ich handle nicht so konsequent wie du. Mein Leben verläuft eher so in solchen Wellen und immer wieder Neuanfängen. Mir ist das nicht so klar, Jesus. Tu das, so wirst du leben. Ja, verstehe ich, aber wie soll ich das denn umsetzen? Mir gefällt es sehr, dass Jesus hier auf den Nächsten reduziert, dass er nicht sagt, hilf allen, sondern den einen. Und dann merke ich auch, wenn ich drüber nachdenke, manches tue ich doch auch schon. Vielleicht ist es auch wichtig, diese Leistungsbrille abzulegen und zu sagen, hey, ich tue aber manches auch schon. Manchmal helfe ich Menschen, bin für sie da und erzähle ihnen zum Beispiel vom Glauben. Ich war jetzt beim Christival und hatte da ein Festival für Jugendliche und hatte da eine ganz eindrückliche Begegnung. Abends am Bahnhof haben mich Leute angesprochen, weil wir solche Bänder hatten. Da steht Jesus versöhnt drauf. Wir haben uns angesprochen. Und dann habe ich ihnen einfach davon erzählt, was wir da machen. Sie haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Und dann haben wir 2 Stunden miteinander wirklich gut gesprochen über den christlichen Glauben. Ich gedacht, Mensch, du machst ja auch mal was, was schon läuft, was gut ist. Und ich glaube, auch ihr, wir alle tun solche Dinge schon. Denk doch mal nach. Wann hast du schon in letzter Zeit geholfen? Wo warst du barmherzig? Wo hast du jemand anders vom Glauben erzählt? Wo hast du mitgelitten? Und dann schau auf das Gute. Schau nicht nur auf das, was noch nicht ist, sondern schau auf das Gute und tu mehr davon. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Stachel, den Jesus da setzt, auch stehen lassen und nicht nur sagen, ja, und Jesus liebt uns auch. Das stimmt. Doch dass wir daraus dann handeln. Dass wir tun. Heute. In der nächsten Woche. Und wenn du kannst, wenn du jemanden siehst und ihn wahrnimmst, dann hilf. Zum Abschluss möchte ich noch eine Mini-Anleitung mitgeben, wie das gehen kann. Ich glaube, das Erste ist wichtig, dass wir mit offenen Augen durch die Welt laufen und gucken, was ist da, wen können wir wahrnehmen. Und dass wir dann auch hinschauen und nicht die Straßenseite wechseln. Dass wir einen Schritt weiterhelfen, nicht versuchen, den Menschen zu retten, das macht Jesus, sondern einen Schritt weiterhelfen. Und das Letzte ist, dass wir den Menschen am Ende Gott geben und für ihn beten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt wollen wir zusammen singen, nun aufwärts froh den Blick gewandt und froh, dass wir wissen, wir sind geliebt, gerettet, den Weg mit Jesus gehen und tun. Nun aufwärts froh den Blick gewandt.